Ja, dann starten wir mal, würde ich sagen. Ich muss mich erstmal zurechtfinden mit meiner neuen Rolle, nicht mehr als Moderatorin, sondern auf der Bühne, wobei ich auch heute vor allem moderieren werde, gemeinsam mit Annika. Wir sind von der Gruppe Vogliamo Tutto und wir haben dieses Buch hier geschrieben, das heißt Revolutionäre Stadtteilarbeit, Zwischenbilanz einer Neuausrichtung linker Praxis. Und wir haben darin unterschiedliche Gruppen interviewt, von denen heute zwei auf dem Podium vertreten sind, worüber ich mich sehr freue. Und zwar sitzen hier zum einen Leo und Anja von der Gruppe Berg Fidel Solidarisch in Münster und Insa und Josi von der Gruppe Solidarisch in Gröpeling aus Bremen. Beide Gruppen haben eben eine lokale Praxis in den Stadtteilen, über die wir gleich noch ein bisschen mehr hören werden. Sie organisieren sich aber auch gemeinsam und verfolgen das Ziel, noch andere Gruppen zu finden, mit denen sie zu einer organisierten sozialen Bewegung werden können, worüber wir später auch noch mehr hören werden. Dieses Buch ist entstanden in den letzten 2 Jahren. Wie ich schon gesagt habe, versammelt Interviews von Gruppen, die ähnlich wie die beiden Gruppen hier auf dem Podium in den letzten Jahren begonnen haben, eine neue Praxis im Stadtteil zu etablieren, in der sie versuchen, sich eben gemeinsam mit NachbarInnen entlang von Alltagskonflikten zu organisieren und so langfristig eine revolutionäre Perspektive entwickeln zu können. Und uns als Gruppe Vogliamo Tutto hat interessiert, wie es mit dieser Praxis aussieht nach den ersten Jahren, welche Erfahrungen gemacht wurden, was funktioniert und was nicht, wie mit bestimmten Problemen in der Praxis umgegangen wird und inwieweit sich die strategischen Überlegungen, die im Vorfeld, sagen wir, in den letzten 5 bis 10 Jahren in der radikalen Linken diskutiert wurden, also als Vorbereitung einer solchen Neuausrichtung, inwieweit die sich einlösen lassen in der Praxis. Und uns ist es ein Anliegen, dass dieser Praxisansatz in der radikalen Linken bekannter wird, dass vielleicht auch der Erfahrungsaustausch zwischen Gruppen intensiviert werden kann. Und das ist die Gelegenheit, wollen wir heute auch nutzen. Und wir wollen aber nicht nur den Gruppen Gelegenheit geben, ihre Praxis vorzustellen, sondern auch eben nochmal ein bisschen so Nachfragen stellen, was sich vielleicht auch seit wir die Interviews geführt haben, verändert hat. Und natürlich wollen wir auch einen Bezug zu Gramsci herstellen. Dazu haben wir ein paar Zitate von Gramsci mitgebracht, von denen wir glauben, dass sie irgendwie eine ganz interessante Perspektive auf die strategischen Überlegungen und vielleicht auch auf bestimmte Probleme, die sich in der Praxis stellen, eröffnen können. Aber dazu erst im späteren Verlauf mehr. Also ich würde jetzt erstmal an Berg Fidel Solidarisch das Wort übergeben, damit ihr etwas über eure Praxis erzählen könnt.
Genau, ich würde für Berg Fidel Solidarisch anfangen, ein paar Grundgedanken und Konzepte, die bei uns im Zentrum stehen, vorzustellen. Und danach würde ich an Leo übergeben, der dann mehr aus der Praxis erzählt und zeigt, was bisher so aufgebaut wurde und vielleicht auch, wie es weitergeht. Ausgangspunkt für uns mit Stadtteilarbeit zu starten, war eigentlich eine Unzufriedenheit mit bisheriger linker Politik und Praxis. Aus einer Marginalisierung und einem Ohnmachtsgefühl in und von der Linken, gerade auch vor dem Hintergrund von Erstarken von neuer Rechter, Aufkommen von AfD, auch vor ein paar Jahren, und das Gefühl zu haben, dem nichts entgegensetzen zu können. Stattdessen eigentlich immer Kampagne nach Kampagne, Projekt nach Projekt zu fahren, eine Kampagnenpolitik zu machen, die irgendwo ziellos war und nicht das Gefühl zu haben, wirklich auf Veränderung, nicht auf eine Utopie oder eine Revolution hinzuarbeiten. Der Anspruch war vielleicht sprachlich da, aber hat sich nicht in dem, was eigentlich getan wurde, wirklich widergespiegelt. Dazu gehört, sich in einer abgeschlossenen kleinen Szene zurückgezogen zu haben und die Gesellschaft eigentlich als Gegnerin betrachtet zu haben und damit eigentlich auch der eigenen Wirkmächtigkeit selbst im Weg gestanden zu haben. Also es gab eine Strategiediskussion und eine Suchbewegung und natürlich nicht nur bei uns in Münster. Gab viele Inspirationsquellen, um jetzt 2, die für uns besonders zentral waren, zu nennen. Die Bewegung in Rojava und die Zapatistas. Gab verschiedene Konferenzen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf einsteigen. Aber da gab es viele spannende Inspirationsquellen. Was für uns dabei rumgekommen ist bei dieser Suche, ist, dass wir gerade Basisorganisierung als einen Ansatz sehen, der uns aus dieser misslichen Situation herausholt und gerade Stadtteilarbeit ja, für uns da das Mittel ist. Und dahinter steht eigentlich die Erkenntnis oder der Grundgedanke, dass wir uns wieder mehr als wirklich Teil der Gesellschaft verstehen müssen, wirklich den Anspruch haben, gesellschaftsprägend zu sein, uns in der Klasse als Teil von ja, Unterdrückten zu verstehen und genau darin nicht gegen diese Gesellschaft Veränderungen passieren kann, sondern eben nur mit ihr. Deswegen Basisorganisierung einfach als Kern. Mit Basisorganisierung meinen wir eigentlich zweierlei. Einmal Basisorganisierung im Sinne von organisieren oder sich organisieren an der Basis der Gesellschaft, also von unten als Unterdrückte und auf der anderen Seite als Basis von einer größeren Bewegung, die ja und eine Basis von der Revolution hoffentlich irgendwann. Ja, ein Stadtteil sehen wir dafür als sinnvollen Ort. Ja, einmal, weil hier einfach ganz verschiedene Betroffenheiten zusammenkommen. Also hier können wir intersektional arbeiten. Und gleichzeitig sehen wir einen Stadtteil auch als ja einen Kern oder eine Grundlage, wo basisdemokratische Strukturen aufgebaut werden können, die schon auf ein anderes Gesellschaftssystem hinarbeiten, zum Beispiel eine Rätedemokratie. Das heißt, die Menschen begegnen sich nicht nur aufgrund von ihrer vielleicht schon ähnlichen Gesinnung, sondern ja, dadurch, dass sie irgendwo räumlich einen Alltag teilen. Und gerade bei diesem Alltag setzen wir an und von den materiellen Interessen der Leute, die in einem Viertel leben, ausgehend. Dabei verstehen wir uns als Initiativkräfte. Revolutionen entstehen selten gänzlich spontan. Es gibt meistens organisierte Kräfte, die irgendwo Vorbereitungsarbeit leisten. Genau. Und wir denken, dass wenn wir wirklich Veränderungen wollen, müssen wir sie halt auch anstoßen und Verantwortung dafür übernehmen und sie organisieren, anstatt nur zu appellieren, was denn vielleicht zu tun wäre oder wie die Situation zu sehen wäre. Das heißt, wir verstehen uns als Initiativkräfte, die gesellschaftliche Selbstorganisierung anzetteln und unterstützen. Und dabei ist ganz wichtig, dass die Interessen der Beteiligten im Zentrum stehen und wir als Initiativkräfte nicht alleine entscheiden, in welche, ja, wo es lang geht und einfach nur dazu mobilisieren, sondern tatsächlich immer mehr Menschen einzubinden und unsere Projekte von einer breiteren Basis getragen sein müssen. Gleichzeitig machen wir das Ganze natürlich aus einem politischen Interesse heraus. Das heißt, das bringt mit sich, dass wir natürlich Politisierung und Bildung mit in die Prozesse reintragen wollen, uns genauso da auch als Lernende als Teil von sehen und Selbstermächtigung zu ermöglichen von ja, allen, die sich dort eben ermöglichen und halt letztlich auch Kontrolle abzugeben. Wie schon ein bisschen angeklungen, wichtig ist uns der Aspekt von unten. Also wir verstehen das, was wir machen als Klassenpolitik. Gab ja auch, nur um das kurz anzusprechen, ja auch größere Debatten um neue Klassenpolitik. Also von unten im Sinne von alle, die von Ausbeutung und Unterdrückung betroffen sind. Und wir sind der Überzeugung, dass wir eigentlich fast alle ein materielles Interesse haben, den Kapitalismus zu überwinden. Und dass viele Probleme und auch Alltagsprobleme eben am Ende darauf zurückzuführen sind. Und diese Interessen wollen wir finden und schärfen und Widerstand dagegen leisten und Alternativen aufbauen und so zum revolutionären Subjekt werden. Also Organisierung anhand von Alltagsproblemen betreiben. Ne, ganz einfach, wir haben alle Probleme, Miete, Chef, Amt, wie auch immer. Und bei all dem lässt sich eben der Zusammenhang zu strukturellen Ursachen herstellen und diese eigene Betroffenheit nutzen und organisieren wir und dieses Interesse an Veränderungen. Also da ist ein Interesse an Veränderungen eigentlich da. Und Ausgangspunkt dabei ist meistens einfach Wut der Menschen und um dann in die Aktion zu kommen, ist einfach ein Aspekt der Hoffnung, der durch Gemeinschaft kommt, total wichtig. Dann muss man natürlich aktiv auch Kämpfe führen und die aber auch durch Organisation verstetigen, um dann hoffentlich irgendwann zur Revolution zu kommen. Dabei Das geht natürlich nur, wenn wir uns organisieren über die eigenen Probleme hinaus, also von der individuellen Betroffenheit zu einem politischen Bewusstsein zu kommen. Also im Verlaufe der Kämpfe ein Bewusstsein für eine größere Ebene zu entwickeln und uns zu solidarisieren über das eigene akute Anliegen hinaus. Und ganz wichtig dabei sind eben soziale Beziehungen und Solidarität und tatsächlich zu erfahren, gemeinsam sind wir stark. So ein Slogan, der bei uns sehr häufig auftaucht. Und natürlich auch durch Bildung und inhaltlich Zusammenhänge herzustellen. Ganz wichtige Aspekte sind Gemeinschaft und Solidarität, die in der Praxis auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Aber auch gerade für den revolutionären Charakter ist uns gerade schon mal der Begriff gefallen, die organisierte soziale Bewegung so ein Ziel. Und darunter verstehen wir, dass wir verschiedene, ja, ich sag mal Keimzellen, die wir in den verschiedenen Stadtteilprojekten aufbauen, zu etwas Größerem zusammenzuschließen, um die Durchschlagskraft der einzelnen Projekte zu erhöhen, auch vielleicht vor dem Hintergrund von Repressionen, aber auch ja, einfach um die Kämpfe zu stärken. Und an einem Ort bringt uns das alles am Ende nicht viel weiter. Dort können wir gemeinsam lernen, uns inspirieren, unterstützen, kämpfen und auch gemeinsam organisieren. Also Ziel ist dabei schon auch, gemeinsame Strukturen aufzubauen und irgendwo auch eine Kultur des gemeinsamen Umgangs zu schaffen. Sehr wichtig oder Kernpunkt davon würden wir Stadtteilorganisierung, Stadtteilprojekte sehen, aber da können wir uns auch vorstellen, dass es starke Verbindungen zu verschiedenen Bewegungen, wie zum Beispiel Miet- und Krankenhausbewegungen, möglich wären und das Ganze weiterbringen würden. Wichtig ist für uns dabei eigentlich, dass es eine Ebene gibt, die den Aufbau von Alternativen mit einschließt, selbstermächtigend arbeitet und den gesellschaftlichen Spielraum für basisdemokratische Entscheidungen erhöht. Ganz einfach, weil das für uns eine Grundlage für ein anderes Gesellschaftsmodell auch irgendwo darstellen soll, wo Produktion unter demokratischer gesellschaftlicher Kontrolle steht, Solidarität gelebt wird und so weiter. Und das geht eben nicht nur an einem Ort. Und deswegen sehen wir die organisierte soziale Bewegung als einen hoffentlich Schritt hin zu Revolution und dann zu Utopie. Und damit würde ich an Leo übergeben.
Okay, ich versuche mal was zur Praxis zu sagen oder wie das konkret dann aussieht. Wir haben vor, dann genau nach dieser Strategiediskussion dann uns überlegt, dass wir eben in die Praxis gehen wollen, Stadtteilprojekt aufbauen wollen und haben uns vor 4 Jahren ungefähr dann in Münster auf die Suche gemacht, wo können wir denn damit gut anfangen. Parallel können wir ein paar Bilder zeigen aus dem Stadtteil. Also für so ein paar Impressionen, was das ist, was wir da machen oder wie das aussieht. Genau, und wir haben uns entschieden für Bergfidel, das ist ein ziemlich kleiner Stadtteil, also es wohnen nur so 5.500 Leute dort und der ist so als Planstadtteil relativ abgeschottet, das heißt, gibt eine hohe räumliche Identität, also es ist so, es gibt einen Supermarkt, in dem kaufen alle ein, es gibt einen Kiosk, da kaufen alle ihren Tabak, also es ist so sehr dicht und eng und dadurch begegnet man sich dort oft und es ist halt auch sowas, was man einen prekären Stadtteil nennt, also es ist, liegt am Stadtrand, Armut ist relativ hoch, gibt einen sehr großen Anteil an migrantischer Bevölkerung, hohe Erwerbslosigkeit im Vergleich zur restlichen Stadtgesellschaft. Wir haben gedacht, wir wollen eben da anfangen, wo bisher keine politischen Akteure sind, wo wir gut wirken können und da eben versuchen, dieses Modell zu entwickeln. Wir haben diese Auswahl getroffen. Wir haben in verschiedenen Stadtteilen tatsächlich dann angefangen, so Befragungen zu machen, sind auf Leute zugegangen, haben Gespräche geführt, haben gefragt, wie es denen geht, wie die den Stadtteil wahrnehmen, was Ängste sind, was Hoffnungen sind, Wünsche, was Veränderungen sind, die sie wahrnehmen, um so einen Bezug dazu zu kriegen. Und konnten dann, das haben wir eben in verschiedenen Stadtteilen gemacht, haben uns dann vor dem Hintergrund halt für Bergfidel entschieden. Und ich würde sagen, dass sich auf jeden Fall mindestens 2 Ebenen unterscheiden lassen von der Arbeit, die wir machen. Und zwar geht es einerseits immer darum, überhaupt Leute kennenzulernen, selber bekannt zu werden mit den Inhalten, für die wir stehen, mit unserem Konzept, so Beziehungen aufzubauen, auch Beziehungen unter anderen Nachbarinnen zu ermöglichen und dann natürlich auf der anderen Seite ganz klar so ein gemeinsamer Kampf und ein organisierender Kampf und eine gemeinsame Struktur aufzubauen. Aber es ist natürlich nicht möglich in einer Nachbarschaft, die super individualisiert ist und gespalten durch verschiedene Mechanismen, direkt mit einem gemeinsamen Kampf einzusteigen. Genau, deswegen haben wir am Anfang eben sehr, sehr viel so Befragungen gemacht, Infostände und so niedrigschwellige kulturelle Angebote organisiert, also so Parkpicknicks, Filmabende, mal so ein Musikjam und so, um so Leute überhaupt kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was Themen sind. Und hatten dann mit den Befragungen auch relativ schnell ja, so einen Punkt gefunden, also weil super viele Nachbarinnen eben davon erzählt haben, dass sie ein Problem mit der LEG haben, das ist bei uns der größte Wohnungseigentümer, denen gehören im Stadtteil so an die 700 Wohnungen und die kümmern sich halt gar nicht. Und da war es dann super schnell möglich, über so aktivierende Gespräche auch zu fragen, okay, was ist denn genau deine Forderung und bist du denn auch bereit dafür zu kämpfen, so gemeinsame Versammlungen zu organisieren, so feste Treffen zu entwickeln, wo klar war, da kommen Mieterinnen hin, wo wir gemeinsam mit den Nachbarinnen Forderungen entwickelt haben, gemeinsam überlegt haben, was können wir denn dafür tun, um diese Forderungen auch umzusetzen. Und da so eine Organisierung aufgebaut eigentlich, die wir jetzt ja auch immer noch, also die auch immer noch läuft, also immer noch alle 2 Wochen treffen wir uns mit den Mieterinnen. Da ist so eine Kontinuität reingekommen und auch Mieterinnen, die Stück für Stück auf jeden Fall von der Perspektive, ja, wir brauchen hier einen Hausmeister, hingegangen sind zu, ja, wir müssen auf jeden Fall die LEG enteignen und die müssen weg, also wo so eine Politisierung auf jeden Fall stattgefunden hat. Genau, und nebenbei haben wir immer wieder verschiedene Formen gemacht von so kulturellen Angeboten oder einzelnen Aktionen. Ich glaube, einiges war jetzt wahrscheinlich schon auf dem Bildschirm, also genau, dass wir so, wie gesagt, so Picknicks gemacht haben, aber wir haben letzten Sommer zum Beispiel auch mal so ein großes Wandbild im Stadtteil gemalt, was natürlich immer noch sichtbar ist, wo wir auch so mit Nachbarinnen in Gesprächen entwickelt haben, okay, was wollen wir eigentlich darstellen und wie wünschen wir uns den Stadtteil und wie können wir das irgendwie in einem Wandbild ausdrücken, wo auch so eine gemeinsame Identität entstanden ist, so ein gemeinsames, ja, wir sind Bergfidel solidarisch und wir stehen für diese und diese Werte und Ziele. Genau, und was man auch auf jeden Fall dazu sagen muss, also Anja hat ja gesagt, es war so eine Strategiedebatte und so eine Suchbewegung, dass wir immer noch uns als Teil dieser Suchbewegung sehen, also vieles, was wir so gemacht haben, sind halt Versuche und wir haben viele Erfahrungen gesammelt und haben halt auch einige Sachen natürlich noch nicht erreicht und ich würde sagen, was uns zum Beispiel nicht gelungen ist bisher, ist, dass wir so eine gemeinsame Struktur aufbauen konnten, wo so verschiedene Themen zusammenkommen, wo alle Nachbarinnen ankommen und so ein kollektiverer Ausdruck ist. Also abgesehen von diesen Mieterinnen-Treffen ist uns das bisher nicht gelungen, dass wir so eine kollektive Organisierung geschaffen haben. Und das lag aber unter anderem auch auf jeden Fall an den Diskontinuitäten durch die Corona-Pandemie. Also als wir eigentlich am Hochpunkt waren mit unserem Kampf gegen die LEG am Anfang 2019, genau, kam halt dann der erste Lockdown und das hat natürlich dann keine Treffen mehr ermöglicht und keine öffentlichen Versammlungen mehr ermöglicht und Haustürgespräche waren schwierig und genau, dann kam immer wieder nochmal ein Lockdown und so, deswegen war es schwierig, so eine kontinuierliche Form zu entwickeln. Und deswegen ist es immer eher, sind so kürzere Aktionen gewesen, die wir gemacht haben, dann haben wir immer ein paar Wochen eine Küfer und dann kam wieder ein Lockdown oder genau, also Kontinuität war auf jeden Fall ein schwieriges Thema bisher und trotzdem würde ich sagen, genau, also wenn ich jetzt so einen Zwischenstand vielleicht machen soll, wo wir jetzt heute stehen, nach so 3,5 Jahren im Stadtteil, kennen uns auf jeden Fall massenhaft Leute und wissen, wofür wir stehen, dass wir so solidarisch sind, dass wir Linke sind, dass wir bei Problemen helfen, dass wir unabhängig sind vom Staat und dass unsere Stärke eben im gemeinsamen Kämpfen liegt und dass wir auch in so einem Antagonismus zum Staat stehen und zur herrschenden Ordnung und kommen auf uns zu, wenn sie halt irgendwelche Probleme haben, also vor allen Dingen bei Mietproblemen, aber auch wenn es Probleme mit dem Arbeitsamt sind oder was auch immer. Genau, und vertrauen uns auch, also wenn wir so merken, wir haben verschiedene Positionen. Zum Beispiel hatten wir letztens, wir haben einmal die Woche machen wir so ein Frühstück, so ein kollektives Offenes und dann haben sich unangenehmerweise 2 Polizisten in Uniform dazugesetzt und wurden von den Nachbarn auch sehr herzlich willkommen geheißen. Und dann gab es danach natürlich eine sehr große Diskussion, weil wir uns natürlich kein Frühstück mit uniformierten Polizisten wünschen oder überhaupt kein Frühstück mit Polizisten. Und dann war das natürlich so ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wünschen wir uns nicht. Und Nachbarinnen so waren, ach, aber die sind doch immer voll nett. Und wo wir diese Diskussion dann führen konnten und wo es so auf jeden Fall eine Vertrauensebene zu uns gibt, dass das nicht schwierig ist, dass es so eine Beziehung daran nicht zerbricht, wenn wir da eine radikal andere Position vertreten. Genau, und jetzt haben wir eigentlich, abgesehen von der Mieterinnenorganisierung, die sich alle 2 Wochen trifft, und dem wöchentlichen Frühstück, gerade nicht so eine klare Struktur, sind da dran, das bald zu entwickeln. Also da sind wir auf dem Sprung quasi, und wir sind kurz davor, auch endlich einen eigenen Raum anzumieten. Das war auch immer so ein Problem, dass wir gemerkt haben, okay, wir können hier Räumlichkeiten nutzen, aber wir haben eben keinen eigenen Raum. Genau, und wir wollen auch, wie die Genossinnen aus Bremen vielleicht gleich erzählen werden, noch mehr so Beratungsangebote machen, wo wir im Gespräch mit der FAU in Münster sind, die da auch schon großes Interesse bekundet haben. Also so zum Thema Lohnarbeit oder Lohnarbeitslosigkeit. Genau, und sonst sind wir natürlich noch am Thema von der überregionalen Organisierung gerade dran, also vor allen Dingen mit den beiden aus Bremen oder der ganzen Gruppe aus Bremen, aber auch Gruppen aus anderen Städten. Genau, und freuen uns daher auch total natürlich jetzt an so Orten wie hier darüber sprechen zu können, über die Ideen und die Perspektiven. Genau, soweit vielleicht erstmal aus Münster.
Ja, dann mache ich mal weiter und begrüße euch auch nochmal recht herzlich und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört. Ich stelle jetzt solidarisch in Gröpelingen vor. Erstmal so, wer sind wir, was haben wir für Grundsätze? Dann kurz zur Rückblick auf die letzten 6 Jahre und dann auch die Arbeitsweise heute. Solidarisch in Gröpelingen ist eine Stadtteilgewerkschaft. Das heißt, wir verbinden Beratung, solidarische Beratung und Begleitung mit einer kollektiven Organisierung für eine Gesellschaftsänderung. Als Basisorganisation setzen wir an den existenziellen Problemen der Menschen an und können durch unsere Beratung auch einen Unterschied machen im Alltag der Menschen. Stadtteilgewerkschaft, weil wir nicht nur betriebliche Kämpfe führen oder wenig, sondern auf genau die Probleme, die im Stadtteil auftauchen und die Menschen in die Beratung bringen, eingehen. Das heißt also Beratung auch zu Mietrecht und Erwerbslosigkeit, Duldung und Asylfragen. Genau. Wir wollen auch langfristig durch eine überregionale Organisierung noch mehr Kraft gewinnen. Das ist auch ein Grundsatz von uns, wie ihr wahrscheinlich schon verstanden habt. Genau. Und die Basis, die wir schaffen, entsteht auch unter anderem durch die Mitgliedschaft, die wir noch in diesem Jahr umsetzen wollen, und die politischen Übereinkünfte, die Menschen mit dieser Mitgliedschaft quasi anerkennen, stelle ich jetzt einmal vor. Also die Stadtteilgewerkschaft, und zu den Bildern, wir zeigen jetzt auch noch nebenbei Bilder, die haben dann nicht unbedingt so viel zu tun vielleicht mit dem, was ich gerade erzähle, aber einfach damit ihr einen Einblick bekommt von unserer Praxis und wie es im Stadtteil so aussieht. Genau, also wir sind eine basisdemokratische Organisation, das heißt, es gibt keine Chefs und wir treffen die Entscheidungen gemeinsam. Wir lernen voneinander und miteinander, wie das geht, wie wir Treffen gut gestalten können, dass alle partizipieren können und so weiter. Wir sind politisch und ökonomisch unabhängig, das heißt, unsere Fixkosten tragen wir aus Spenden und den Mitgliedsbeiträgen. Und genau, Parteien betrachten wir nicht als Teil der Lösung. Unsere Stärke liegt in der gemeinsamen Organisierung und der gegenseitigen Solidarität nach dem Prinzip Touch One, Touch All. Wenn ein Mitglied der Stadtteilgewerkschaft Probleme bekommt, kann es sicher sein, dass die Stadtteilgewerkschaft an der Seite steht und mit den Fähigkeiten und der einzelnen Person sozusagen unterstützt wird, sei es jetzt durch Flyer schreiben für öffentliche Aktionen oder durch Kochen bei der Vorbereitung. Also ja. Gegenseitiger Respekt ist eine Grundlage unserer Arbeitsweise. Menschen sind verschieden sozialisiert worden. Und wir wollen keine Diskriminierung reproduzieren. Die Stadtteilgewerkschaft hat eine Klassenperspektive, das heißt, wir stehen an der Seite der Ausgebeuteten, Unterdrückten und kämpfen für Rechte und Gleichberechtigung von Gruppen, die unterdrückt werden, wie Frauen, Geflüchtete, Menschen mit Behinderung und so weiter. Wir wissen, dass viele der Probleme, die wir haben, eine gemeinsame Ursache haben, nämlich dass wir in einer kapitalistischen Wirtschaftsweise leben, die Profite vor Menschen stellt. Und genau, wir, um diese Probleme zu lösen, müssen wir an die Ursache ran. Und das heißt, wir sind eine antikapitalistische Organisation. Ja. Die überregionale Organisierung und organisierte soziale Bewegung habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist für uns auch super wichtig, um halt eine Stärke zu entwickeln, die jetzt nicht nur in dem Stadtteil liegt, sondern in vielen Stadtteilen. Wir haben auch eine internationalistische Perspektive und sehen die globalen Machtverhältnisse kritisch. Und genau, viele Genossinnen kommen aus anderen Ländern und wir brauchen die Verbindung in andere Länder, und um von ihnen zu lernen. Genau. Der letzte Punkt ist die politische Bildung, die wir ja auch als sehr wichtig erachten, weil nur wenn wir die Welt verstehen können, können wir sie gemeinsam ändern. Und deshalb ist es uns ein Anliegen, Bildung in verschiedensten Formen, Formaten, Konzepten zu nutzen, um gemeinsam zu lernen.
Ich würde jetzt für Solidarisch in Gröpelingen weitermachen mit einem kurzen Rückblick auf unsere letzten 6 Jahre Praxis in der Stadtteilbasisarbeit in Bremen in Gröpelingen. Im Rückblick können wir die Phasen bisher in 3 Phasen unterteilen. Die erste Phase im Sommer 2016 bis Frühjahr 2017 war der Zeitpunkt, wo in Bremen die Strategiedebatte, von der Anja schon erzählt hat, zu einem vorläufigen Endpunkt gekommen ist. Und das war in Bremen die Veröffentlichung der 11 Thesen für eine grundlegende Neuausrichtung linker Politik. Mit der Veröffentlichung von diesen 11 Thesen wurde in Bremen aufgerufen zur Gründung einer Stadtteilpraxisgruppe. Und in dieser ersten Phase haben wir uns eben als Menschen, die in dieser Stadtteilpraxis tätig sein wollen, getroffen, haben uns über erste gemeinsame Grundverständnisse verständigt und haben uns in der Gruppe erstmal orientiert und eben auch so ähnlich wie Leo das erzählt hat, dann auch einen Stadtteil ausgewählt. Also weil wir auch nicht alle im selben Stadtteil gewohnt haben und haben dann eine ähnliche Entscheidung getroffen wie Bergfidee Solidarisch, eben mit Gröpelingen auch in einen armen Stadtteil und einen eher sozusagen peripheren Stadtteil in Bremen zu gehen. Die zweite Phase war dann von 2017 bis 2021, wo wir erste Erfahrungen in der Stadtteilbasisarbeit gesammelt haben. Ganz wichtig dabei war das Finden und Mieten von einem Ort im Stadtteil, den wir den Laden nennen. Dann haben wir angefangen, damit Menschen im Stadtteil anhand von Themen oder auch anhand von Kampagnen zu mobilisieren und auch eben mit einem Versuch der gemeinsamen Organisierung. Da haben wir vor allem zu Vonovia gearbeitet, was eben auch so ein ganz großer Wohnungsbaukonzern in dem Stadtteil ist, und haben da ein Mietkomitee gegründet, auch ähnlich wie das in Münster passiert, zu den Fragen rund um Modernisierung und aber auch so ein bisschen, sage ich mal, betrügerische Maschen rund um Betriebskostenabrechnung haben wir da vor allem gearbeitet und uns organisiert. Dann haben wir versucht, auch ein Arbeitskampfkomitee aufzubauen, vor allem zum Thema Leiharbeit. Da war die Mobilisierung aber schwieriger. Und was auch in dieser zweiten Phase noch ganz wichtig war, da hatten wir immer offene Treffen der Stadtteilgewerkschaft. Das waren Treffen, wo Menschen gleichzeitig mit ihren Anliegen zu uns kommen konnten und wo wir gesagt haben, wir wollen euch unterstützen, darin da für eure Rechte zu kämpfen, wo wir gleichzeitig aber auch unsere Aktivitäten und unsere Praxis geplant haben. Wir hatten auch viele Angebote im Stadtteil, zum Beispiel das Sprachcafé, Mathe-Nachhilfe, Frühstücke, solidarisches Café, Filmabende, und hatten in der Phase auch schon interne Bildung für uns, vor allem noch auf dieser Initiativkraftebene damals. Wir haben diese zweite Phase dann ausgewertet, ungefähr seit Ende 2019, und haben gesagt, uns gelingt Mobilisierung punktuell sehr gut. Es kommen sehr viele Menschen teilweise zu MieterInnenversammlungen oder wir hatten auch eine kleine Demo im Stadtteil rund um Vonovia. Aber wir können bestimmte Ziele noch nicht erreichen. Also einige dieser Ziele sind zum Beispiel dauerhaft zu wachsen und mehr zu werden. Eine gemeinsame Organisierung zusammen mit Menschen, die vorher noch nicht links organisiert waren, also eine stabile gemeinsame Organisierung. Und auch die Frage, wie können wir Möglichkeiten für alle schaffen, in der Organisation mehr Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und ausgehend von dieser Auswertung sind wir jetzt seit 2019 dabei, einen sogenannten Beratungsorganisierungsansatz umzusetzen. Und das ist quasi, okay, hier noch ein Bild aus der zweiten Phase, Vonovia angrillen, hieß das. Und dann jetzt eben unser Ansatz heute. Also der Kernansatz besteht aus solidarischer Beratung und Begleitung, Mitgliedschaft und Vollversammlung. Alle 6 Wochen sind die Vollversammlung. Zu den verschiedenen Ebenen der Mitgliedschaft wird Josi gleich noch was sagen. Ich sage jetzt, also ergänze jetzt nochmal zur Beratung, dass es für uns auch ein wichtiger Ort ist, wo es für Menschen möglich ist, die Organisation kennenzulernen. Also ein wichtiger Ort als Zugang zur Organisation und auch ein Ort, wo Vertrauen aufgebaut wird. Also wo Menschen merken, wir nehmen sie in ihren Anliegen ernst und wir unterstützen sie auf verschiedene Art und Weise. Und ja, sie lernen sozusagen die Organisation in ihrer Praxis da schon kennen in dieser Beratung. Was aber eben ganz wichtig für uns ist, ist diese Beratung zu verbinden mit den Vollversammlungen. Dorthin kommen BeraterInnen, die Menschen, die in die Beratung kommen und andere Aktive. Inhalte der Vollversammlung sind zum Beispiel, dass wir von gemeinsamen Aktionen berichten. Zum Beispiel, wir waren gemeinsam auf einer 1. Mai-Demo oder es gab eine gemeinsame Begleitung zu einem Gerichtstermin, dass wir uns dann darüber austauschen, wie fanden wir die Aktion, wie haben wir die Aktion erlebt, was ist da passiert. Es gibt teilweise auch Berichte aus Erfolgen, die durch die Beratung oder teilweise ja, Kundgebung oder sowas, ja, wo es Erfolge gab in Einzelfällen, da gibt es manchmal Berichte. Und stellenweise gibt es auch Impulse, dass eben Menschen auch sagen, also auch Menschen, die noch nicht auf dieser aktiven Ebene aktiv sind, sondern die eben in dieser Basismitgliedschaft noch eher sind, dann sagen, ja, also hier jetzt gibt es Themen, da müssen wir jetzt irgendwie aktiv werden und es geht nicht so weiter und wir müssen da was tun. Und daraus nehmen wir diese Impulse dann mit und bilden dann zum Beispiel Arbeitsgruppen oder nehmen die mit in die aktiven Treffen und laden dann dazu ein. Ja, und wie das alles nochmal im Detail abläuft und zu diesen Ebenen der Mitgliedschaft, sagt Josi jetzt nochmal was.
Wir haben so verschiedene Kreise der Beteiligung, einfach um möglichst verschiedene Zugänge zu schaffen, ja, um genau auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen, auf die Interessen. Und in der Basismitgliedschaft, genau, müssen Menschen halt diese politischen Übereinkünfte, die ich am Anfang genannt habe, anerkennen, müssen bereit sein, irgendeinen Kommunikationskanal beizutreten. Also im Moment ist das eine WhatsApp-Gruppe, die so 90 Leute umfasst. Genau, Solidarität zeigen, wenn ein Mitglied Probleme bekommt. Genau, zur Vollversammlung kommen, beim Aufbau der Vollversammlung helfen oder anderweitig unterstützen. Das ist so sozusagen die Basismitgliedschaft. Dann gibt es den Kreis der Aktiven. Die aktiven Treffen finden alle 2 Wochen statt und da laden wir halt auch die Menschen aus der Beratung ein. Es ist aber so ein Ort auch für Menschen, die schon ja, Treffen gewöhnt sind, die schon anderweitig organisiert waren. Und dort planen wir die Vollversammlungen, Aktionen. Wir werten Aktionen auch aus, die Vollversammlungen, Genau, führen auch strategische Debatten oder inhaltliche Debatten, zum Beispiel, wie gehen wir an das Thema der Preissteigerung ran, was sind jetzt die nächsten Schritte, wer schreibt einen Flyer, aber auch so, ja, wer putzt den Laden und müssen wir nicht eigentlich mal Sperrmüll anmelden. Genau, dann gibt es noch die Ebene der Initiativkräfte, der ist auch also zugänglich für Aktive über einen transparenten Weg. Und dort sind sozusagen Arbeitsbereiche angegliedert, die, wo es bedarf, ein bisschen mehr Erfahrung zu haben, ein bisschen, ja, also auch vielleicht auch ein bisschen überzeugter zu sein von den politischen Übereinkünften und ja, eine Verbindlichkeit an den Tag zu legen und dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das finde ich einfach eine gute Sozialarbeit im Stadtteil machen wollen, sondern genau, eigentlich eine Revolution wollen. Und genau, dort, also Initiativkräfte betreuen oder füllen unsere Social-Media-Kanäle zum Beispiel und auch die Kommission der politischen Bildung ist dort angesiedelt. Und die OSB-Kommission, zu der Insa jetzt noch was sagt.
Ja, und einige Menschen von den Aktiven sind eben auch als BeraterInnen aktiv. Das, ja, da sagen wir jetzt nicht mehr so viel zu. Das ist vielleicht so ein bisschen verständlich auch, was das bedeutet. Ja, die überregionale Organisierung. Also, es gibt die Kommission zur Entwicklung der überregionalen organisierten sozialen Bewegung. Und ein Ziel dieser Kommission ist so ein bisschen, dass wir uns in den verschiedenen Basisgruppen so ein bisschen angleichen. Also wir sprechen auch darüber, wie können wir unsere politischen Übereinkünfte angleichen, wie können wir ein ähnliches Verständnis von Initiativkräften haben und von unseren Haltungen, Werten und so weiter. Dafür haben wir auch gemeinsame Austauschtreffen, sowohl von Aktiven, aber auch als von Initiativkräften, gemeinsame Strategietreffen. Wir haben gemeinsame Bildung, zum Beispiel zu so Themen wie Kapitalismus, Klasse oder Macht. Wir machen dieses Jahr zum zweiten Mal eine gemeinsame Sommerschule. Da fahren wir zusammen über 5 Tage weg und beschäftigen uns mit Themen wie Organizing oder Lernen von anderen Bewegungen, Kritik der sozialen Arbeit, Geschichte der Stadtteilbasisarbeit in Deutschland, also so verschiedene Themen. Und sowohl bei der Sommerschule, also dazu sind auch andere Gruppen eingeladen, da sind wir dieses Jahr ungefähr vielleicht 8 oder 9 Gruppen, aber auch unabhängig davon gestalten wir halt gemeinsam Treffen mit anderen Basisgruppen oder Stadtteilbasisgruppen, die auch interessiert sind oder wo wir gegenseitig aneinander interessiert sind.
Ja, also ich habe jetzt erstmal 2 Rückfragen. Eine richtet sich ausschließlich an euch beide und eine dann die zweite an euch 4. Also als wir das Interview mit euch geführt haben, wart ihr noch mitten in diesem Umstrukturierungsprozess und hattet mit dieser Beratungsarbeit noch nicht so richtig begonnen und ich finde jetzt erstmal total überraschend, wie relativ schnell ihr das irgendwie aufgezogen habt und dass das irgendwie zu funktionieren scheint und es sieht erstmal ziemlich vielversprechend aus und deshalb die Frage, meint ihr, dass das verallgemeinerbar ist, also dass auch andere Stadtteilgruppen dieses Konzept übernehmen könnten und ich frage deshalb, weil eine Beratung ja eine gewisse Professionalität voraussetzt. Es kann ja nicht darum gehen, dass gutmeinende Linke irgendwie riskieren, dass Leute ihren Job und ihre Wohnung verlieren oder gar eine Abschiebung riskieren oder so. Und soweit ich weiß, sind ein paar Leute, habt ihr einfach ganz zufällig ein paar Leute unter euch, die einfach darin ausgebildet sind und die das verantwortungsvoll machen können. Das wird jetzt nicht in jeder Stadtteilgruppe so der Fall sein und deshalb die Frage, wie seht ihr das? Hängt diese Art der Stadtteilarbeit daran, dass man wirklich eine ganze Zahl an professionellen quasi Leuten da drin hat oder wie sieht das aus?
Also das Beratungsangebot kann man ja auch selbst wählen, also wir könnten ja zum Beispiel auch nur sagen, wir helfen bei Bewerbungen oder füllen Formulare aus. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass es einen Unterschied wirklich macht im Alltag von den Menschen, dass sie sich irgendwie aufgehoben fühlen, ernst genommen fühlen, dass man ihnen zuhört. Und dass es dann halt neben diesen sozusagen Erfolgen im Alltag auch einen kollektiven Raum gibt, wo man darüber sprechen kann, dass es ja nicht unser Ziel ist, eine gute Beratung zu machen, sondern genau, dass zum Beispiel wir als Stadtteilgewerkschaft für mehr stehen und genau, um miteinander zu sprechen, um sich ja kennenzulernen. Und diese Verbindlichkeit durch eine Mitgliedschaft würde ich auch sagen, dass es, also wenn man das jetzt mal so abstrakt sieht, dass das so diese Kernelemente sind, also diesen Unterschied zu machen, im Alltag der Menschen auf existenzielle Notlagen reagieren zu können, aber auch einen kollektiven Raum zu haben, um darüber zu reden und auch um Themen reinzubringen. Und diese Verbindlichkeit vielleicht durch eine formelle Mitgliedschaft auch, um einen Zugang zu haben, der sehr offen ist und der nicht so voraussetzungsvoll ist. Und ja, wir hatten jetzt das Glück, dass ja bei uns Leute das lohnarbeitsmäßig früher gemacht haben oder einfach so viel Erfahrung gesammelt haben über ihre Zeit und wir auch über Kontakte einfach verfügen, wo man sich mal rückversichern kann zu Anwältinnen oder ja zu Expertinnen oder so.
Ja, nochmal zu der Frage der Übertragbarkeit an andere Orte. Also wie mache ich das, wenn ich dieses Wissen vielleicht noch nicht habe in meiner Gruppe oder meiner Organisation? Also einige der Leute, die jetzt bei uns schon mit sehr viel Erfahrung zum Beispiel zum Thema Asyl oder Aufenthalt beraten, haben sich das Wissen auch in aktivistischen Organisationen angeeignet. Also ich glaube, es ist schon möglich, wie du auch gesagt hast, erstmal von niedrigschwelligeren Dingen auszugehen, also so wie, ich setze mich neben dich und fülle mit dir ein Formular aus und darüber mit der Zeit einfach auch mehr zu lernen über, wie funktioniert eigentlich dieses Jobcenter, was brauchen die und so weiter und so fort. Das eignen sich Menschen auch in Communities oder in der Nachbarschaftshilfe, auch außerhalb von professionellen Lohnarbeitsorganisationen tatsächlich an. Und ich glaube, es ist möglich und eine gute Ergänzung ist eben, diese ExpertInnen so ein bisschen im Rücken zu haben und einfach so ein bisschen loszugehen und natürlich verantwortungsvoll zu sein, wie du gesagt hast, und zu wissen, was weiß ich nicht und da nicht einfach was zu riskieren. Und ja, ich denke aber, dass das so gehen kann, auch für viele verschiedene Organisationen an verschiedenen Orten. Und es gibt auch, das hast du ja auch schon erwähnt, andere Möglichkeiten, so einen Unterschied im Leben der Menschen zu machen, die man nutzen kann für eine gemeinsame Organisierung. In Bremen gibt es zum Beispiel auch eine Gruppe, die gemeinsam mit jungen Menschen um Papiere kämpft, die Wohnungen zum Beispiel organisieren in der Zeit, wo die, also in der gemeinsamen Organisierung oder die Tickets organisieren oder so. Also man kann das unterschiedlich machen.
Okay, dann die zweite Frage an euch alle. Also du hast das ja eben am Anfang ausgeführt, dass ihr euch als dass ihr eure Arbeit als revolutionäre Arbeit versteht. Und ihr geht aber aus von einzelnen Interessenskämpfen, die für sich genommen noch keinerlei revolutionären Charakter haben. Und was ich fragen wollte, ist, woran seht ihr in diesem Prozess, dass ihr sozusagen auf einem Weg zu diesem Ziel seid, eine Bewegung aufzubauen, die revolutionäres Potenzial haben kann? Ihr habt schon ein Kriterium, denke ich mal, mehr oder weniger also genannt, und das ist sicher die überregionale Organisierung. Wie weit gelingt es da einfach, sich zusammenzuschließen und eben die mehr Schlagkraft zu entwickeln dadurch. Aber gleichzeitig, so stelle ich mir so vor, oder habt ihr auch erzählt, dass so das einfach so, also man in dem Alltag, in eurem Arbeitsalltag so viel zu tun ist, dass man das vielleicht aus dem Blick verlieren kann. Und woran merkt ihr, dass ihr nicht irgendwie in 2 Jahren zurückguckt und feststellt, naja, wir wollten das nicht, aber letztlich haben wir nur Sozialarbeit gemacht. Gibt es da Kriterien für euch, die helfen, irgendwie die Arbeit auszurichten?
Gerade bei dem Bezug auf die Sozialarbeit fällt mir eins auf jeden Fall ein, was wir auch gerade am Anfang ganz stark gemacht haben, dass gerade auch wir als Initiativkräfte die ersten Versammlungen auch mit gerade mit MieterInnen organisiert haben, so viel, so eine Dienstleistungshaltung da war, okay, ja, ihr organisiert das und wir kommen jetzt hier hin und lassen unsere Probleme hier raus, aber ihr regelt das. Und das halt von Anfang an zurückzuweisen, zu sagen, okay, hier funktioniert, also wir stellen irgendwie einen Rahmen, wir sprechen Leute an, aber Kämpfe passieren eben nur, wenn sie von Leuten selber auch getragen sind. Und dann ist die Hoffnung, dass in dem Kämpfe führen auch ein politisches Bewusstsein entsteht. Und ich würde sagen, Ansatzpunkte dafür gibt es und waren zum Teil auch schon da. Und ich habe auch den Eindruck, dass einige NachbarInnen auch Anknüpfungspunkte an ihre eigene politische Vergangenheit auch wiederfinden, die auch schon mal irgendwo vorher politische und aktive Erfahrungen gemacht haben. Und ja, ganz wichtig ist eben dann der Schritt hin, auch gerade dieses Stichwort Solidarität super hoch zu hängen, wo schnell auch ja, erkannt wird, okay, das Kernproblem ist nicht, dass der Hausmeister fehlt, sondern dass Profit mit unserer Miete gemacht wird. Also so solche Elemente kommen auf, auch dann von MieterInnen eine Solidarisierung mit MitarbeiterInnen von den Wohnungsunternehmen passiert, wenn die irgendwie streiken. Also da war auch vorhin ein Foto dabei. Also ich würde sagen, das sind so Elemente, die in die richtige Richtung gehen, aber trotzdem ist dieses Element von der politischen Bildung, wie das wirklich gut funktionieren kann, auch schon noch eine offene Frage. Und gerade hat Leo, glaube ich, auch angesprochen, diese wirklich kollektiven Räume zu schaffen, ist auf jeden Fall bei uns noch eine Herausforderung. Und auch vor dem Hintergrund von, ja, Leute werden nur aktiv für was, wenn es wirklich existenzielle Probleme sind. Sonst klingt das zwar nett, aber fällt dann im Alltag doch hinten rüber. Und ich würde sagen, das sind Herausforderungen, aber durch, ja, einfach auch die Rolle von Gemeinschaft, also Individualisierung ist auch ein existenzielles Problem und dass man darüber auch viel schaffen kann. Es gibt ja, Punkte, die uns Hoffnung bringen, dass es funktioniert, aber am Ende sicher sein können wir nicht.
Ja, genau. Was ich auch einen wichtigen Punkt finde, ist so zu merken, wir werden auch einerseits mehr und wir bleiben auch orientiert an diesen politischen Übereinkünften auch, die wir haben. Und für uns ist auch momentan so diese aktiven Ebene eine wichtige Ebene, um uns gemeinsam zu verständigen über diesen gemeinsamen Weg, den wir gehen wollen. Da sind wir zurzeit so 27 Menschen, die so auf unterschiedlichen, die unterschiedlich sind, was so Vorerfahrungen mit linker Organisierung angeht. Und da machen wir zum Beispiel auch aktiven Bildung, wo wir uns diese Punkte, die Josi vorhin genannt hat, aus den Übereinkünften dann auch nochmal genau anschauen und gemeinsam diskutieren. Also was heißt für uns Klassenperspektive oder was heißt für uns ein Aufbau von populärer Macht von unten. Und jetzt zum Beispiel diese Sommerschulen sind dann auch Orte, wo auch Menschen mitkommen, die jetzt zum Beispiel neu in die Basisarbeit einsteigen und dann merken, okay, es gibt große Bewegungen, wie zum Beispiel den MST in Brasilien, wo eine Referentin da sein wird, eine Aktivistin da sein wird, davon erzählen wird. Und es ist so ein bisschen auch immer so diese gemeinsame Hoffnung, ne, so als irgendwie kraftgebendes Element und eine Zukunftsorientierung hinzu, wir wollen eine andere Gesellschaft. Auch dieser Besuch von den Zapatistas bei euch mit diesem Wandbild hat es, glaube ich, auch nochmal so deutlich gemacht. Wir haben viel gemeinsame Organisierung auf Signal. Da läuft teilweise so ein politisches Bildungsprogramm auch parallel über Videos und so weiter. Und ja, also es ist, glaube ich, wir hatten jetzt eine Kundgebung in Solidarität mit BasisgewerkschafterInnen in Italien, die festgenommen wurden und standen dann in Bremen zusammen auf der Straße und diskutieren auch über Fragen so von Repression oder so. Und das ist, glaube ich, sind so Sachen, wo ich sagen würde, da würde ich merken, dass ich das auf einem guten Weg finde.
Ich könnte jetzt noch ergänzen, ist mir gerade so aufgefallen, dass wir halt wirklich diese Räume schaffen, wo wir sozusagen miteinander sprechen. Also so im Gegenteil zu, vielleicht man steht einfach auf der Straße rum und verteilt Flyer gegen Rassismus und die Leute kommen vorbei und nehmen sich das und gehen wieder. Und genau, dass wenn wir hatten zum Beispiel in der Beratung hatte jemand ein krasses Problem mit dem Jobcenter und wir haben dann so Aktionen zusammen geplant und innerhalb dieses Planungsprozesses gab es halt auch so, ja, Diskrepanzen irgendwie und die Person hat sich vielleicht rassistisch geäußert und dadurch, dass es aber den Raum gab, der halt zu diesem Treffen überhaupt geführt hat, also dass wir diese Beratung mit der Person schon lange hatten, hört man sich halt irgendwie anders zu und nimmt irgendwie ja Sachen anders auf und tut die nicht vielleicht ab, sondern dadurch, dass man ja in einem gemeinsamen Kampf oder mit einem gemeinsamen Ziel gerade zusammensitzt, ja, entsteht irgendwie so ein Raum, wo Leute dann auch vielleicht zulassen, ja, eine andere Meinung sozusagen einzulassen und nochmal drüber nachzudenken, einfach, ja, weil man sich als Gegenüber irgendwie anders ja, aufeinander bezieht und das, ja, das ist auch nochmal, finde ich, eine große Stärke so von diesem Gesamtkonzept.
Ja, danke euch schon mal bis hierhin. Bevor wir dann auch für Fragen aus dem Publikum öffnen, will ich, wie vorhin angekündigt, noch im Anschluss an Gramsci ein paar Fragen an euch stellen. Und zwar haben wir dazu zwei Zitate rausgesucht aus den Gefängnisheften, aus einem Abschnitt, der heißt Notizen zu einer Einführung und einer Einleitung ins Studium der Philosophie und der Kunstgeschichte. Es ist sehr verstreut, die Gedanken, die Gramsci da so sammelt, aber es geht unter anderem um die Rolle, die Philosophie eben im politischen Prozess spielen kann, wie sich in Organisationen, in Bewegungen Theorie und Praxis zueinander verhalten und welche Rolle dabei eben auch so Führung spielt, über die wir heute Vormittag auch schon diskutiert haben. Ich lese das erste Zitat jetzt erstmal vor. Kritisches Selbstbewusstsein bedeutet geschichtlich und politisch Schaffung einer Elite von Intellektuellen. Eine menschliche Masse unterscheidet sich nicht und wird nicht per se unabhängig, ohne sich im weiten Sinn zu organisieren. Und es gibt keine Organisation ohne Intellektuelle, das heißt ohne Organisatoren und Führer, das heißt, ohne dass die theoretische Seite des Theorie-Praxis-Nexus sich konkret ausdifferenziert in einer Schicht von Personen, die auf die begriffliche und philosophische Ausarbeitung spezialisiert sind. Also das heißt, hier wird ganz explizit die Ansicht formuliert von Gramsci, dass damit eine subalterne Klasse sich behaupten kann mit ihren Interessen und sich auch als solche begreifen kann, braucht sie intellektuelle Führung und eben der Ausarbeitung einer, also der theoretischen Ausarbeitung einer politischen Perspektive, die auch von ganz bestimmten Personen übernommen wird. Und ihr habt ja ein bisschen euer Selbstverständnis als Initiativkräfte auch schon angesprochen. Und vor diesem Hintergrund würde ich fragen, wie ihr euch zu diesem Zitat positioniert und ob ihr euch eben selber als Initiativkräfte in dieser Rolle von Intellektuellen seht.
Ja, das ist ja eine interessante Frage. Genau, wir sitzen hier ja heute so ein bisschen in diesem Praxis-Slot, so als so Menschen aus der Praxis und hatten ja ganz viele sehr theoriebewanderte, theoriefeste Menschen, die wirklich viele Stunden in der Woche Theoriearbeit machen, auch schon hier. Und ja, vor diesem Hintergrund ist das ja erstmal, also für mich auch herausfordernd, das zu beantworten. Gleichzeitig haben wir heute Morgen ja gesagt, jeder Mensch ist ein Intellektueller, eine Intellektuelle. Und ja, vor diesem Hintergrund würde ich sagen, unsere Organisationen sind auch so ein Theorie-Praxis-Nexus. Also wir versuchen, Theorie reinzuholen, einerseits über Menschen, die Initiativkräfte bei uns sind und einfach schon sehr viel Theoriearbeit auch selber machen. Andererseits aber auch über Bildung, wo wir auch Intellektuelle außerhalb unserer Organisation treffen, Fragen stellen, lernen. Und ja, ich finde es halt auch nochmal wichtig zu sagen, diese Organisationen müssen ja auch, also wir müssen eine eigene Theorie auch ausarbeiten. Wir müssen ein eigenes Verständnis ausarbeiten von, wie stellen wir uns Politisierung vor, wie stellen wir uns so Prozesse von politischer Subjektwerdung vor und wie glauben wir, dass Organisationen funktionieren können, Massenorganisationen funktionieren können und Ja, diese Theorie und Bildung spielt in diesem Verständnis von Initiativkraftsein auf jeden Fall eine Rolle. Und mit Gramsci könnte man das dann vielleicht auch intellektuell sein nennen, so, ne?
Ja, genau. Ich glaube, ich kann da darauf Bezug nehmen, glaube ich, was du gesagt hast. Also das entwickeln zu müssen, das sehen wir auf jeden Fall so. Und ich glaube, dieses Thesenpapier, was du vorhin erzählt hast, als Teil der Strategiediskussion, so zur grundlegenden Neuausrichtung linker Politik, ist ja auch die Herausforderung, also nicht nur nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, aber auch so mit den ganzen Erfahrungen, ist ja schon also diese Herausforderung, anknüpfend an die Geschichte, aber auch an die Erfahrungen, die alltäglich gemacht werden, irgendwie so eine neue Perspektive zu entwickeln. Und ich glaube, das gelingt natürlich nur durch den sehr intensiven Austausch in der Nachbarschaft. Und ich glaube, wir schaffen tatsächlich Räume, in denen das halt geschieht und in denen diese Diskussionen geführt werden können. Und auch so angesichts von, keine Ahnung, 40 Jahre Geschichte von Neoliberalismus und Individualisierung und Vereinzelung und Atomisierung vielleicht von einer Gesellschaft, und das sieht man, glaube ich, auch in den Stadtteilen, in denen wir leben, dass so viele Leute ihre Nachbarinnen nicht kennen und gar keinen Bezug haben zur Lebensrealität von anderen Menschen, dass so dieses Schaffen von kollektiven Orten, wo es jetzt nicht nur darum geht, gemeinsam zu frühstücken, sondern wo wir auch aktiv über soziale Widersprüche reden, wo wir uns aktiv damit austauschen, wie es uns geht, welche Lebenserfahrungen wir machen und versuchen, unsere Perspektiven zu erweitern, dass das, glaube ich, schon so ein Raum ist, wo wir daran arbeiten, so eine Perspektive gemeinsam zu entwickeln.
Ich würde dann vielleicht noch eine weitere Frage anschließen im Zusammenhang mit diesem Zitat. Und zwar geht es uns bei Guglielmo Toto und auch anderen Akteuren, die so an dieser Strategiedebatte beteiligt waren, so, dass es auch so ein gewisses Unbehagen hervorruft, diese personelle Ausdifferenzierung, die hier angesprochen wird. Von es gibt eben in so einer Organisation auf der einen Seite Leute, die für eben die theoretische Ausarbeitung, für die intellektuelle Tätigkeit zuständig sind und andere, die so unmittelbarer in der Praxis stecken. Und daran schließt sich eben die Frage an, ergibt sich daraus eine Hierarchie und wie geht man mit dieser Hierarchie um? Und andererseits sehen wir das aber auch so, da hat sich für uns vielleicht auch aus den Interviews ergeben, dass so diese unter den gegebenen Bedingungen so eine gewisse Arbeitsteilung in solchen Organisationen vielleicht auch sehr sinnvoll sein kann. Ich fand dieses Schema, was ihr gezeigt habt mit den verschiedenen Kreisen oder Ebenen der Mitgliedschaft, bringt es ja so ein bisschen zum Ausdruck, das ist ja auch ein Ergebnis eurer Erfahrungen mit der Praxis, dass es eben auch Sinn macht, mit so einer Arbeitsteilung zu arbeiten. Und deswegen wollte ich euch fragen, wie ihr euch zu diesem Spannungsverhältnis vielleicht positioniert.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Gefahr von Hierarchie gibt, gerade vielleicht auch in der Anfangszeit von so einer Basisorganisierung, weil wir als Initiativkräfte dann ja schon mit ja auch politischen Vorstellungen dahin kommen und die Möglichkeit haben, Rahmen zu stellen und bestimmte Anliegen von anderen Leuten zu unterstützen oder eben nicht zu unterstützen, was auch legitim ist, weil wir das eben auch aus einem politischen Interesse heraus machen. Ich glaube, Transparenz ist dabei ganz wichtig und wir hindern ja niemanden anderen daran, trotzdem ihre Projekte durchzuführen. Genau, und deswegen haben wir, glaube ich, einfach weil wir mit einem Ziel und vorbereitet dort erstmal hinkommen, haben wir diese Rolle. Ich glaube, wichtig ist, sich dem bewusst zu sein und wirklich diesen Punkt von Selbstermächtigung ins Zentrum zu stellen und sich bewusst zu machen, da auch die Kontrolle abzugeben und transparent zu sein. Und versuchen, das eben an möglichst viele weiterzugeben. Aber eine Gefahr, dass das entstehen könnte, gibt es, wenn es, glaube ich, nicht aktiv angegangen wird.
Ja, also was ich auch finde, dass ich glaube, das hatten wir heute Vormittag im Workshop auch kurz. Oder das war, ja, in unserer Kleingruppe war das kurz Thema, vielleicht hast du es gesagt, dass so reformpädagogische Ansätze teilweise genutzt wurden, um Menschen in einem bestimmten Stadium von Bewusstsein zu lassen im Faschismus. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir immer den Anspruch haben müssen, also wir wollen, dass sich alle Menschen irgendwie als Initiativkräfte für eine Gesellschaftsveränderung von unten in einem linken alternativen Projekt, was wir für uns intern irgendwie auch manchmal so als Sozialismus von unten oder so verstehen, also irgendwann fühlen, so, ne? Und jetzt natürlich nicht nur bei solidarischen Gröpeling oder in der organisierten sozialen Bewegung, die wir jetzt anstoßen wollen, sondern an ganz verschiedenen Orten. Und das ist so, also das ist, glaube ich, total wichtig, immer zu sagen, also es gibt sowohl Menschen, die uns da auch begleiten in der Weiterentwicklung als AktivistInnen oder Initiativkräfte, aber wir begleiten auch wieder Menschen und es ist ein gemeinsamer Prozess so von Bewusstsein schärfen oder kritischeres Bewusstsein entwickeln und möglichst diese Hierarchien aufzuheben, also dieses Ziel so zu verfolgen. Ja.
Wir haben gerade kurz überlegt, wie wir es zeitlich so machen, aber ich denke, wir nehmen das zweite Zitat auch noch mit rein, um noch einen anderen Aspekt zu beleuchten. Das ist etwas länger, ich habe es auf zwei Folien aufgeteilt und lese es erstmal vor. Man stelle sich im Übrigen die intellektuelle Position eines Mannes aus dem Volk vor. Er hat sich Meinung, Überzeugung, Unterscheidungskriterien und Verhaltensnormen gebildet. Jeder Vertreter eines dem Sein widersprechenden Standpunkts kann, sofern er intellektuell überlegen ist, seine Gründe besser als er argumentativ verfechten, steckt ihn logisch in die Tasche und so weiter. Sollte der Mann aus dem Volk deswegen seine Überzeugung ändern, weil er sich in den unmittelbaren Diskussionen nicht zur Geltung zu bringen vermag? Aber dann könnte es ihm passieren, dass er sie jeden Tag einmal ändern müsste, nämlich jedes Mal, wenn er auf einen intellektuell überlegenen ideologischen Gegner trifft. Auf welche Elemente gründet sich also seine Philosophie? Und besonders seine Philosophie in der Form, die für ihn höhere Bedeutung als Verhaltensnorm hat. Das wichtigste Element hat unzweifelhaft nicht rationalen Charakter, ist Glaube. Ich glaube, jetzt müsstest du weiterklicken. Aber an wen und an was? Besonders an die gesellschaftliche Gruppe, der er angehört, insofern sie in allen Einzelheiten so denkt wie er. Der Mann aus dem Volk denkt, dass sich so viele nicht irren können, so im Block, wie der argumentierende Gegner gerne glauben machen möchte. Dass er zwar unfähig ist, die eigenen Gründe so zu vertreten und darzulegen, wie der Gegner die seinen, dass es aber in seiner Gruppe jemanden gibt, der es tun könnte, und zwar besser als diese bestimmte Gegner. Und er entsinnt sich in der Tat die Gründe für seinen Glauben ausgiebig kohärent darstellen gehört zu haben und auf eine Weise, dass er davon überzeugt worden ist. Er entsinnt sich der Gründe nicht konkret und wüsste sie nicht zu wiederholen, aber er weiß, dass es sie gibt, denn er hat gehört, wie sie dargestellt worden sind. Und er ist davon überzeugt worden. Einmal blitzartig überzeugt worden zu sein, ist der bleibende Grund, bei der Überzeugung zu bleiben, auch wenn man sie nicht argumentativ zu vertreten vermag. Wir haben das Zitat ausgewählt, weil wir das irgendwie eine ganz spannende Frage finden, so in diesem Politisierungsprozess, den ihr ja mit eurer Arbeit anstrebt, was da quasi so das ausschlaggebende Moment ist, was dann auch dazu führt, dass Leute überzeugt werden und irgendwie sich dafür entscheiden, Energie in so ein kollektives Projekt zu stecken. Und also hier argumentiert Gramsci ja mit dem Glauben, dass der entscheidend ist. Und diese Frage wollte ich eben an euch weitergeben, was aus eurer Erfahrung, wie entscheidend ist dieser Glaube für die politische Arbeit oder die Überzeugung und woran wird dann eigentlich geglaubt und vielleicht auch in welchem Verhältnis steht dieser Glaube dazu, dass man sich eben intellektuell argumentativ überzeugen lässt.
Ich kann vielleicht mit einer kleinen Anekdote anfangen. Also wir haben halt super viel so Haustürgespräche geführt, vor allen Dingen in LEG-Wohnungen und wir fangen eigentlich immer an, damit die Leute, also natürlich uns vorzustellen und so, aber dann zu fragen, wie es denn geht, ob sie Probleme haben, ob die Wohnung in Ordnung ist, ne, wie sich die LEG verhält, wie zufrieden sie sind. Und es ist wirklich so, dass extrem viele Nachbarinnen einmal als erstes sagen, bei mir gibt's kein Problem oder bei mir gibt's eigentlich kein Problem. Und dass es erstmal so zurückgewiesen wird und das so total krass verinnerlicht ist, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, das dann auch bedeutet, ja, ich habe an der Stelle versagt. Also so, ich habe Schimmel in der Wohnung, aber das liegt auch an mir, deswegen erzähle ich gar nicht von diesem Problem. Also dass so, dass Leute zwar Probleme haben, aber die so auf sich selber zurückführen. Ne? Also das ist halt total diese neoliberale Ideologie der Eigenverantwortung und wie wir es ja auch schon hatten und wie es wahrscheinlich alle kennen. Und ich glaube, deinen Gesprächen aber dann so zu diesem Punkt zu kommen, dass Leute halt sagen, ja, vielleicht eigentlich habe ich kein Problem oder zu wissen, was ist denn dieses eigentlich und was ist denn vielleicht das Problem und was ist nicht in Ordnung und dann darüber zu kommen, dass wir in einer Nachbarschaft wohnen, wo im selben Haus 5 Leute sind, die genau das gleiche Problem haben und dass die Leute merken, sie sind mit diesem Problem nicht alleine und sie sind auch nicht alleine verantwortlich für dieses Problem, sondern es gibt eine Logik dahinter und es gibt irgendwie krasse Profitinteressen und so, die dazu führen, dass die Leute in dieser Situation sind. Ich glaube, das ist was, was wir in total vielen Gesprächen, also tatsächlich auch in so Erstgesprächen, mega oft merken und so nachvollziehen können und was für total viele Nachbarinnen total die befreiende Wirkung hat, ne? Weil sich selber zu sagen, ich bin schuld mit diesem Problem oder auch zu sagen, ich muss damit alleine bleiben und ich muss das alleine hinkriegen, das ist natürlich eine total große Belastung. Ich glaube, so eine Kollektivität aufzuzeigen und eine andere Erklärung anzubieten, die total naheliegend ist und die, also, ne, die ja einfach existiert, ich glaube, das funktioniert tatsächlich gut. Und also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass sich dieser Glaube vielleicht, wenn man es jetzt hier so fasst, auch dadurch reproduziert, dass Leute halt alleine sind und gar nicht wissen, was passiert eigentlich bei meinen Nachbarn und was passiert eigentlich bei den anderen Menschen und diese Problematiken total krass privatisiert sind. Und ich glaube, darüber eine Öffentlichkeit zu schaffen, einen Austausch und dann ganz schnell ein Bewusstsein, okay, krass, wir haben alle dieses Problem, liegt wahrscheinlich doch nicht an uns, weil wir können ja nicht alle zu doof sein. Ich glaube, das ist so ein total wichtiger Schritt.
Okay, wenn gerade sonst niemand mehr was zu dieser Frage sagen will, dann können wir gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum. Lukas wird dafür mit dem Mikro rumlaufen und ihr könnt euch gerne melden.
Mich würde interessieren, vor allem hier für den ostdeutschen Kontext, ich weiß nicht, ob ihr darauf antworten könnt, aber wenn man davon ausgehen muss, dass, keine Ahnung, 20-30% des Stadtteils AfD wählen, wie geht man damit um, wenn man so eine Stadtteilarbeit machen will? Man will ja auch kein Netzwerk für Faschos bereitstellen.
Ja, also einmal haben wir in Münster natürlich das Glück, dass wir relativ wenig bis keine Nazis haben. Wir haben aber tatsächlich halbbewusst uns auch einen Stadtteil ausgesucht, wo für Münster die höchste AfD-Wahlquote war. Ja, und ich glaube, wir sichern uns einmal dadurch ab, dass wir auch wie solidarisch in Gröpelingen unsere Grundsätze klar formuliert haben und die auch nach außen tragen und die Bedingungen zum Mitmachen sind. Und natürlich ist wichtig, dass dann auch alle, die dazukommen, dass dahin vermittelt wird und geteilt wird. Und ich glaube, einmal ist der Ansatzpunkt zu unterscheiden zwischen NachbarInnen, bei denen die Überzeugung, AfD zu wählen zum Beispiel, verfestigt ist. Das sind dann vielleicht erstmal nicht unsere Zielgruppe. Aber es gibt auch genug Leute, wo diese Tendenzen auftreten, aber sich auflösen lassen. Und da über den intensiveren Kontakt das zu versuchen zu leisten. Also ich habe auf jeden Fall im Viertel schon Situationen gehabt, wo es da total produktive Gespräche drüber gab. Es gab aber auch Situationen, auch bei Umfragen, wo ich Gespräche abgebrochen habe, weil ich gesagt, okay, wir kommen hier nicht zusammen, das macht hier keinen Sinn.
Ja, ich würde auch sagen, also ich glaube, Antifaschismus ist ein total krass wichtiger Bestandteil von so Basisorganisierung. Und ich glaube, das ist natürlich schwierig, wenn man vielleicht eine feindliche Nachbarschaft hat. Aber ich würde auch sagen, also das Bewusstsein der Leute ist ja super oft widersprüchlich, ne? Und ich glaube, wir haben einerseits eine sehr große polnische und russische Community im Stadtteil, die da oft schon 30, 40 Jahre wohnen. Und dann gibt es halt eine neuere migrantische Community aus dem arabischen Raum. Und zwischen dieser russischen Community, die schon lange da ist, die teilweise irgendwie auch Eigentumswohnungen haben, die sind sehr sauber, ordentlich, gibt es total krasse rassistische Vorteile gegenüber der neuen migrantischen Community. Und ich glaube, da auf gemeinsamen Treffen so Vorurteile abzubauen und gemeinsame Beziehungen aufzubauen und Verständnis für die anderen Personen zu entwickeln, ist tatsächlich ein total, total wichtiger Bestandteil, ne? Also so da so das herzustellen. Und wir haben auch schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Leute dann, auch wenn wir eigentlich über das Thema Miete arbeiten, Leute erzählt haben von irgendwie rassistischen Beleidigungen oder Angstzuständen, die sie haben durch irgendwie provozierende Nachbarn oder so. Und sind jetzt tatsächlich seit kurzem zum ersten Mal dann auch in so einen Nachbarschaftskonflikt hingegangen, haben ein Haustürgespräch gemacht, haben gesagt, ey, wir haben hier gehört, du hast die Nachbarin so und so beleidigt und haben so versucht, das zu verstehen, okay, was sind hier überhaupt Probleme, woran hat sich das vielleicht so hochgeschaukelt? Genau, und da muss man jetzt in dem Fall noch gucken, was daraus wird. Natürlich, wenn es jetzt überzeugte Nazis wären, dann ist da natürlich eine klare Kante, aber ich glaube, das so zu bearbeiten, ist halt voll wichtig, ne? Weil ich glaube, wenn wir diese Arbeit im Stadtteil nicht machen würden und diese Gespräche führen, die einzigen Akteure in unserem Stadtteil sonst, die aktiv auf Leute zugehen mit einer bewussten Ideologie, ist ein islamischer Verband und die AfD und rechts, diese Mahnwachenbürger, diese Corona Leute, die sind halt im Stadtteil, das sind die einzigen Akteure, ne? Und es gibt halt gar keine progressive Perspektive, also nicht mal gar nichts, es gibt keine Akteure und ich glaube, da muss man halt da sein. Ja,
ja, ist nur, also es ergänzt sich eigentlich, weil also wir gehen ja auch offen in den Stadtteil rein und wir erinnern zum Beispiel an die Morde in Hanau oder an eine migrantische Person, die von der Polizei erschossen wurde und das sehen die Leute ja und die bringen das ja mit uns in, sozusagen in Verbindung und sie wissen, wofür wir stehen und deshalb haben wir jetzt nicht so den krassen Zulauf von Leuten, die irgendwie rechts organisiert sind und auch jetzt über die Mitgliedschaft ist ja einer unserer Grundsätze, ja, dass wir keinen Rassismus oder ja, dulden. Und auf diese Grundsätze können wir uns im Nachhinein ja auch berufen und sagen, Entschuldigung, du verhältst dich nicht so, wie du es quasi anerkannt hast, als du die Mitgliedschaft sozusagen unterschrieben hast. Und darüber kann man ja dann auch genau ins Gespräch gehen und diesen Konflikt auch führen und ja.
Und als ganz kurze Ergänzung, also wir unterscheiden da bei uns einfach zwischen Menschen, die zum Beispiel rechts organisiert sind oder Treffen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie eine Entscheidung, irgendwas zu wählen oder so vielleicht auch irgendwie in einer eher isolierten Situation oder so, ja.
Ja, hallo, ich bin auch selbst Teil einer Stadtteilinitiative in Leipzig, die sich monothematisch eher widmet dem Thema Wohnen und Miete. Deswegen finde ich es toll, dass ihr da seid für den Austausch und auch der Kontext, den finde ich interessant, hier Theorie, die theoretischen Perspektiven mit euren praktischen Erfahrungen zusammenzubringen. Vielleicht auch eine Herausforderung. Und so aus meiner Erfahrung mit Mieterinnen vor allem und dem, was ich von euch jetzt gehört habe und mit im Hinterkopf, mit dem, was ich von den ein paar Vorträgen gehört habe hier auf der Konferenz, ist jetzt nochmal zu fragen, weil das Wort fiel ja Revolution bei euch jetzt öfters, wie lang sind denn eure Hoffnungen auf Revolution? Jetzt mal so kess gefragt. Und wo macht ihr, das hast du schon mal gefragt, wo macht ihr es fest? Das würde ich gerne nochmal, dass ihr das vielleicht nochmal stärker macht, nochmal konkreter. Was bestärkt euch auf einen revolutionären Weg, den beizubehalten? Was sind die Momente, die euch wo ihr seht, dass das in die richtige Richtung geht. Und gleichzeitig, also aus meiner Erfahrung, ich merke, und das habt ihr auch ja schon gesagt, dass es oftmals der Punkt ist, von der eigenen Betroffenheit in ein politisches Bewusstsein zu kommen. Und oftmals gehen die Leute wieder weg, wenn ihr Problem gelöst ist. Und meine Vermutung jetzt ist so ein bisschen, wenn ich auch euch gehört habe und auch meine Praxis so kenne, dass so die hoffnungsvollen Momente oftmals den Charakter von naja, Vergemeinschaftungsmomenten sind. Vielleicht manchmal nicht mehr. Und deswegen, wenn man eine revolutionäre Perspektive darauf bringen will, eine gesellschaftliche Perspektive. Ich habe selbst keine richtige Antwort, aber vielleicht könnt ihr auch nochmal in Bezug auf eure ganz persönlichen Erfahrungen, was euch die Hoffnung auf Revolution in eurer Praxis, was die hält, vielleicht habt ihr da Momente, die ihr mit uns teilen könnt oder Anregungen geben könnt.
Ich versuche mal zu antworten, oder vielleicht als Erster. Also ich glaube, wenn wir über Revolution sprechen, dann ist Revolution für mich auf jeden Fall nichts, was wir nach einem 5-Jahres-Plan oder nach 10-Jahres-Plan jetzt jedes Jahr so und so viele neue Mitglieder und dann haben wir die Organisation, dann können wir die Machtfrage stellen. Also ich glaube, die objektiven Bedingungen spielen da schon eine sehr entscheidende Rolle. Ne? Also ich glaube, wir können jetzt nicht darauf hin organisieren, dass wir irgendwann sagen können, wir machen jetzt einen Volksentscheid und dann haben wir es, sondern dass halt so Krisenmomente eine total wichtige Rolle dafür spielen, was möglich ist. Und ich glaube, da würde ich auch sagen, angesichts der aktuellen Situation, ja, genau, also ich würde sagen, die Kräfteverhältnisse sind gerade nicht unbedingt zu unseren Gunsten, aber ich glaube, dadurch, dass wir merken, wir schaffen bei Nachbarinnen zum Teil ein qualitatives, oder, also ne, wir schaffen so ein starkes Klassenbewusstsein bei einigen, nicht bei allen, ne, natürlich nicht, aber so, dass Leute ganz klar haben, sie verstehen die Mechanismen von dieser Ausbeutung und dass sie so radikalere Forderungen sich trauen und dass sie so eine klarere Perspektive auch entwickeln, wie es eigentlich sein sollte und dass es nicht mehr nur ist, ja, wir wollen hier einen Hausmeister, sondern dass es schon ist, ja, wir wollen halt ganz anders leben und dass Leute erkennen, okay, das, was wir hier in diesem spezifischen Kampf machen, mit dem Thema LEG vielleicht, das ist das Gleiche, was andere Menschen machen mit ihrem Kampf um das Gesundheitswesen oder so, ne? Also dass wir da so eine Perspektive entwickeln und ich glaube, jetzt gerade, wir haben die letzten Wochen auch jede Woche beim Frühstück zum Beispiel bei uns, dass jede Woche ein Thema, alles wird teurer, Leute haben weniger Geld. Sondern es gibt gerade diesen massiven Angriff, es wird über ein höher gesetztes Renteneintrittsalter geredet, über die Erhöhung der Wochenarbeitsstundenzeit. Die LEG hat jetzt gefordert, dass im Winter die Heiztemperaturen von unseren Wohnungen weiter runtergesetzt werden. Und das ist einfach ein massiver Angriff auf die Lebensrealität von uns. Und wir schaffen es halt, glaube ich, gerade darauf nicht zu reagieren mit, wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist, sondern wir wollen halt was ganz anderes. Und dass wir uns die Reichen nicht mehr leisten können und dass wir selber dafür sorgen wollen, wie wir hier leben. Und genau, ich glaube, da sehen wir in so persönlichen Gesprächen mit den Nachbarinnen, die jetzt Teil unserer Organisation geworden sind, dass Leute diese Perspektive entwickeln, dass wir sie gemeinsam entwickeln und so annehmen und die dafür bereit sind zu kämpfen und die dann auch zum Teil bleiben, wenn ihr individuelles Problem gelöst ist. Aber ich würde sagen, das ist nicht alleine der Weg zur Revolution. Also ich glaube, da spielen die objektiven Bedingungen einfach eine extrem große Rolle. Und da müssen wir gucken, wie wir darauf reagieren.
Im Pad stehen gerade drei Fragen, die aber sehr gut, glaube ich, zusammen zu beantworten sind. Deswegen würde ich sie einfach mal hintereinander stellen. Die erste Frage ist, wie viele Menschen sind Teil der Stadtteilgewerkschaft? Die zweite Frage fragt, wie viele sind bei den aktiven Treffen eurer Vereine oder sind da eher nur Menschen mit linker Organisationserfahrung? Und die dritte Frage ist, wie viele Menschen sind der Kern und wie finanzieren diese Menschen die viele Zeit, die sie reinstecken, ihr Leben? Ja, Entschuldigung, ihr versteht, glaube ich, oder?
Okay, wir haben uns auf diese Frage ein bisschen vorbereitet und haben uns gezählt. Also diese Basismitgliedschaft haben wir ja noch nicht ganz umgesetzt. Das heißt, momentan ist es so, die Menschen sind in einer WhatsApp-Gruppe, die hatten einen Beratungstermin, wir haben denen in der Beratung erzählt, was unser Ansatz ist und wir laden die ein zur VV. Und das ist das, was wir momentan Basismitgliedschaft nennen, aber das müssen wir eben mit diesen Übereinkünften in den nächsten Wochen, Monaten noch quasi über die Bühne bringen, dass es möglichst viele von denen auch gut finden. Da sind wir in dieser WhatsApp-Gruppe circa 90 Menschen und bei den Vollversammlungen alle 6 Wochen circa 30. Wir sind 27 Aktive, dann auf den Treffen, alle 2 Wochen in aktiven Treffen sind wir dann so 10 oder 12 ungefähr. Von diesen 27 Aktiven haben wir festgestellt, dass 5 bis 6 eventuell links, also vorher noch nicht links organisiert waren. Die anderen schon, teilweise eben in anderen Ländern, teilweise in anderen Projekten und so weiter. Genau, dann gibt es eben die 12 Beraterinnen, die circa 17 Beratungen alle jede Woche machen und die 11 Initiativkräfte. Jetzt weiß ich nicht, ach, die Zeit, wie finanzieren wir die Zeit, die wir da reinstecken? Bei uns sind gerade einige Menschen beim Jobcenter und finanzieren sich darüber, was halt auch gut mit unserem Beratungsansatz zusammenpasst, weil wir unsere Papiere auch zusammen erledigen können und uns gegenseitig da einfach gut stärken können, da durchzugehen durch den Behördendschungel. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Aspekt vergessen habe, sonst gebe ich an dich.
Ja, also genau, das mit der Zeit, also mir ist schon klar, dass das natürlich sehr stark von den materiellen Voraussetzungen der Menschen abhängt, aber ich glaube auch, dass viele Leute einfach wirklich große Lust haben und auch überzeugt davon sind und deshalb das schon auch priorisieren in ihrem Leben. und sich die Zeit auch wirklich nehmen, um bei den Vollversammlungen zu sein oder um Leute anzurufen, weil das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, dass wir halt wirklich vor den Vollversammlungen rufen wir halt einfach die Leute an und laden sie ein. Also genau, es ist eine zeitintensive Arbeit, aber es macht halt auch irgendwie Spaß. So, es ist ziemlich vielfältig und ja, das wollte ich noch sagen.
Ja, zu diesem Spaß ist auch das, was du meintest mit den Vergemeinschaftungsmomenten. Also es hat ja auch so einen Aspekt von Community Building und einen Ort haben, der nicht zum Beispiel das Private ist und der nicht zum Beispiel Lohnarbeit ist oder so. Das heißt, du hast einfach so einen dritten Ort in deinem Leben, wo du ganz anders mit Menschen zusammenkommst, eben auf dieser genossenschaftlichen Basis und ganz anders voneinander lernst, in einer anderen Beziehung zueinander stehst, als in privaten Beziehungen oder Lohnarbeitsbeziehungen. Und das ist ja einfach, irgendwie wusste ich, einfach auch lohnt halt für zu investieren. Genau, auch noch ein wichtiger Teil der Antwort der Frage ist, super viele zumindest von den Initiativkräften haben keine Kinder. Also das ist auch immer so ein Thema, das ist, glaube ich, super schwer zu vereinbaren und das ist immer so eine Frage, die, glaube ich, finde ich, einfach auch noch nicht geklärt ist in den ja, ökonomischen Verhältnissen, in denen wir sozusagen leben, wie das zu vereinbaren ist, ja.
Ich glaube, wir würden bei den Fragen passen. Ich glaube, wir sind ein bisschen weniger, aber dadurch, dass wir gerade keine so klare Struktur haben, ist es bei uns einfach sehr schwierig zu beziffern. Also ja, kann ich das nicht beantworten.
Ja, erstmal danke für eure Aktivität. Das finde ich sehr inspirierend. Auf einer Seite Stadtteilarbeit und auf die andere Seite revolutionäre Arbeit. Das gibt auf jeden Fall die Hoffnung oder die Glaube, die wir brauchen. Und eigentlich die erste Frage wurde schon geantwortet wegen der Finanzierung. Und ich bin auch beim Jobcenter und ich versuche ähnliche Arbeit machen in Leipzig. Aber ich habe trotzdem noch ein paar Fragen. Wohnt ihr selber in diesem Stadtteil? Und irgendwie jemand hat auch gesagt, dass ihr habt euch auf diesen Stadtteil entschieden. Also wie funktioniert das? Also ob ihr da wohnt und warum dieser Stadtteil? Und das ist meine erste Frage. Die zweite Frage über Finanzierung wurde schon geantwortet. Und ich würde sagen, wie versucht ihr vielleicht überzeugen die anderen Leute, dass die Ressourcen da reinstecken, zum Beispiel Asylberater oder die Leute, die so eine Beratung machen, also professionell, wie versucht ihr die Leute überzeugen? Und ich hatte noch, eigentlich das war meine wichtigste Frage, wie seid ihr gekommen zu dieser Idee? Also habt ihr früher also gearbeitet in also als BeraterInnen oder in politischen Organisationen? Wie ist das entstanden? Und was würdet ihr anders machen, sodass wir mit euren Fällen zusammen lernen oder vielleicht so irgendwie so Tipps für Anfänger, die wollt ihr loslassen? Vielleicht viele Fragen, aber ja, danke.
Okay, ich weiß nicht, ob ich mir alle Fragen merken konnte, aber ich fange mal an. Also ich glaube, wir haben uns genau diese Stadtteile schon bewusst ausgesucht und nicht alle von uns wohnen in den Stadtteilen, also sowohl in Münster nicht, aber in Bremen auch nicht. Aber weil es eben ein sehr intensiver Ansatz ist, glauben wir halt, dass der auch so eine konzentrierte Kraft erfordert. Ne? Also ich glaube, es ist nichts, was jetzt eine Einzelperson oder eine kleine WG oder also geht bestimmt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, das so als sehr kleine Gruppe zu machen. Wir haben uns deswegen entschieden, unsere Kräfte so zu konzentrieren und das gemeinsam in einem Stadtteil zu machen. Bei uns sind einige Leute dann nach und nach in den Stadtteil gezogen, aber die meisten wohnen immer noch außerhalb. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es natürlich cool ist, viel Zeit vor Ort zu verbringen. Also das ist hilfreich, wenn man den Leuten öfter begegnet. Aber es ist uns tatsächlich noch nie begegnet, dass Leute deswegen skeptisch waren oder das irgendwie doof fanden, dass wir von außen kommen oder so, oder manche von außen kommen. Sondern es immer war eher cool, dass du das machst, obwohl du nicht mal hier wohnst. Also ganz, ganz positiv. Ja, und jetzt weiß ich schon nicht mal, was die weiteren Fragen waren, ehrlich gesagt. Eine Frage war so für Tipps für Anfänger, das war die letzte Frage.
Zur Beratung hast du noch gefragt, ne? Also ich glaube ja, dass die Beratung super ist, weil Leute da wirklich einfach praktisch arbeiten können. Also du kannst da was mit Menschen machen, du musst auch nicht so viel Theorie, außer vielleicht so die rechtliche Lage, aber du kannst halt wirklich auch in eine Beziehung gehen mit den Menschen. Und ich glaube, für viele ist das auch so die Motivation, ich möchte auch irgendwie gerne helfen. Also, und das kann man in einer Beratung, ja, je nachdem, wie schwierig der Fall ist oder so, aber relativ schnell ist da so ein Erfolg da. Also, und man hat so dieses Gefühl, ich konnte auch was bewirken. Also ich finde, das ist eine Motivation, die wir nicht unterschätzen dürfen oder auch nicht schlecht reden sollen, dass Leute halt auch anderen Leuten helfen wollen. Und genau, und da ist die Beratung eigentlich auch ein super Einstieg so. Und irgendwie, weiß ich nicht, manche Leute machen das halt wirklich super gerne, auch die als Lohnarbeit machen und sind vielleicht auch tatsächlich frustriert, dass sie innerhalb ihrer Lohnarbeit beraten zwar, aber vielleicht nicht alle Schritte gehen können, die sie halt mit der Stadtteilgewerkschaft sozusagen gehen können. Also weil dann irgendwelche Begrenzungen sind, einfach ja, von ihren Kompetenzen oder was sie halt dürfen da in ihrer Beratung. Und das ist dann halt das Coole, dass genau, wir können dann halt auch zusammen auf die Straße gehen und da Druck machen vor den Unternehmen oder vorm Gericht. Und ja, das hat halt irgendwie erweitert so diese Beratung eigentlich.
Du hast ja auch gefragt, was so unsere Motivation war oder überhaupt unsere Idee, sowas zu machen. Und ich glaube, das ist ein Teil auch, was du gesagt hast. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel in Bereichen wie soziale Arbeit arbeiten oder auch Beratung schon entweder im Beruf oder in anderen linken Projekten gemacht haben und die einfach irgendwie merken, okay, das reicht halt nicht. Also wir integrieren halt Menschen ins System und denen das einfach total, total wichtig ist, diese emanzipatorische Perspektive und diese, also gemeinsam auch zu schauen, wie können wir uns daraus befreien und nicht, wie können wir jede einzelne Situation immer wieder lösen. Und dass das ein total starkes ja, Motiv auch ist für viele.
Noch eine Antwort zu den Anfängertipps, also in dem Buch hier. Also wir haben da die Gruppen, also ein Schwerpunkt der Fragen war tatsächlich auch sehr konkret einfach darauf einzugehen, wie die Praxis genau aussieht, wie sie aufgezogen wurde und aber auch zum Beispiel, was nicht funktioniert hat, also was vielleicht auch dabei helfen kann, vielleicht ja, von den Erfahrungen zu profitieren und nicht irgendwelche Sachen nochmal, also irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren, nochmal zu machen, dass man die gleichen Erfahrungen des Scheiterns nochmal wiederholt und so weiter.
Ja, ganz kurz bei der Gelegenheit, es gibt das Buch auch kostenlos als PDF auf unserer Webseite, wenn ihr William und Tutu Berlin googelt und ansonsten auch da hinten am Büchertisch.
Genau. Und ich glaube, ganz viele Gruppen, die schon Stadtteilbasis Arbeit machen, sind da auch total offen und irgendwie ansprechbar für. Und ich glaube, nicht nur in Münster oder in Bremen, sondern zum Beispiel auch in Berlin gibt es auch schon ganz viel Erfahrung. Und ja, ich denke auch, wir sind alle froh einfach über Anfragen, über Besuche, gegenseitigen Austausch. Also ja, wir besuchen uns tatsächlich einfach auch gegenseitig, nicht nur wir beide Gruppen, sondern auch verschiedene andere und reisen da so ein bisschen von Stadtteilorganisation zu Stadtteilorganisation, teilweise, also nicht so viel, aber teilweise auch über Deutschland hinaus, zum Beispiel in die Schweiz oder Genossinnen aus Frankfurt sind öfter in Frankreich, in Marseille. Also wir versuchen im Austausch zu sein und voneinander zu lernen.
Ich habe noch einen Anfangstipp und ich glaube, es ist was normalerweise sehr häufig aufkommt, ist genau so die Hemmschwelle, vielleicht auch gerade, wenn man noch nicht in dem Stadtteil wohnt, wo man dann arbeitet, da von außerhalb hinzugehen oder auch gerade, wenn man sich vorher auch vielleicht viel in der Linken bewegt hat, sich da rauszutrauen. Und am Ende ist mein Fazit einfach keine Angst oder diese Hemmschwelle zu überwinden und keine Angst davor zu haben, einfach auf Menschen zuzugehen, sie ganz offen zu fragen, ganz offen ins Gespräch zu kommen, an Haustüren zu klingeln. Und einem begegnet erstaunlich wenig Ablehnung. Und das ist was total Bestärkendes. Und natürlich gibt es auch blöde Erfahrungen, aber insgesamt ist es das, was Kraftgebendes und es lohnt sich, diesen Schritt zu trauen.
Soweit ich weiß, ist das euer Ansatz ja nicht ganz neu. Also so, ich wie ich gehört habe, gab es sowohl in den 70er Jahren als auch bei der KPD, habe ich mir sagen lassen, schon diese Art von Ansatz der Stadtteilarbeit mit revolutionärem Anspruch. Dieser Anspruch ist ja dann sozusagen gescheitert, muss man aus heutiger Perspektive sagen, von denen. Habt ihr euch mit diesen Konzepten von damals auseinandergesetzt? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite auch im Blick auf Marseille. Guckt ihr euch auch diese Art von Stadtteilarbeit in anderen Ländern an?
Okay, also der zweite Teil ist deutlich einfacher zu beantworten. Also schauen wir jetzt Arbeit in anderen Ländern an. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel den zweiten Workshop bald mit der LA Tenants Union. Das ist auch eine Stadtteilbasisarbeit, die in 14 verschiedenen Bezirken von LA organisiert ist und wo diese 14 verschiedenen Gruppen auch in einer sozusagen LA-weiten Organisation organisiert sind und darüber hinaus aber auch nochmal in einer nordamerikanischen, einem Netzwerk zumindest von autonomen Stadtteilgruppen. Also genau, wir schauen uns das an und sind immer mehr Online-Formate gewohnt und können Distanzen überbrücken und das geht ganz gut. Genau, zu dem Scheitern. Es gibt eine Person, die jetzt heute nicht hier ist, aus Münster, die sich relativ viel mit den Ansätzen in den 70er und 80er Jahren beschäftigt hat. Da hatten wir auch mal eine gemeinsame Bildung zu, mal im Wendland. Da ist mir hängen geblieben, dass so ein bisschen viel so teilweise Austauschorte geschaffen wurden, wo aber nicht eine gemeinsame Organisierung stattgefunden hatte, sondern eher auf einer Angebotsebene das geblieben ist. Genau, und du sagtest vorhin, als wir darüber gesprochen haben, dass teilweise Projekte auch so institutionalisiert wurden, also dann eher zu Vereinen wurden, wie zum Beispiel die Kinderläden-Projekte teilweise. Also das ist halt sowas, wo wir immer total versuchen, darauf zu achten, also uns nicht institutionalisieren zu lassen und nicht der Versuchung zu erliegen, irgendwelche bezahlten Stellen, die von irgendwelchen Stiftungen oder sonst was finanziert werden, aufzubauen. Sonst noch was von euch zum Scheitern?
Eher zum, was wir tun, um hoffentlich das zu verhindern. Ich glaube, dass dafür gerade auch eine überregionale Zusammenschluss und Organisierung total wichtig ist. Einmal, um auch gegenseitig so ein bisschen korrektiv füreinander zu sein, aber auch die größere Perspektive und die revolutionäre Ausrichtung aufrechtzuerhalten und sich da auch immer wieder Motivation abzuholen. Ich glaube, dafür ist das sehr wichtig und wirklich darauf, auf die Vereinnahmung zu achten und zu versuchen, nicht reine Sozialarbeit zu sein. Also das sind so die Dinge, die wir versuchen umzusetzen.
Ja, was mir dazu noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, so sich gegenseitig bestärken, also da vielleicht auch nochmal ein total großes Dankeschön an euch. So, ihr habt über die Arbeit, die unter anderem wir machen, ein Buch geschrieben, ist irgendwie für uns natürlich eine totale Bestärkung, habt uns hierher eingeladen und auf dieses Podium gesetzt und wir durften irgendwie so von unseren Erfahrungen erzählen und auch so Orte wie diese Woche, die hier geschaffen wurden, sind ja auch immer so natürlich ein Ort, um wach zu bleiben und kritisch und so die Kraft zu holen, ja.
Mit Blick auf die Zeit und weil sich das gerade so gut anbietet, würde ich das jetzt mal als Schlusswort nehmen und euch danken für eure Berichte und euch für eure Fragen. Genau, und wie jetzt auch schon gesagt wurde in der Runde, wir alle haben großes Interesse an Austausch. Das heißt, kommt auch gerne auf uns bzw. auf die Gruppen zu, wenn ihr noch weitere Fragen habt.